Willkommen in der Biohacking-Praxis. Hol dir hier Woche für Woche die besten Tipps für dein besseres Leben, für deine Gesundheit und für deine Performance.
Und zwar von Biohacking-Profi Andreas Breitfeld.
Und von Biohacking-Kolumnist Stefan Wagner.
Bevor wir starten, ganz schnell die Tipps und Anregungen aus der Biohacking-Praxis verstehen Sie bitte nicht als medizinische Ratschläge, allein schon, weil wir keine Ärzte sind. Ende des Disclaimers. Gehen wir's an.
Jede Zellteilung entscheidet über dein biologisches Alter. Alterung ist das Resultat fehlerhafter Zellkopien. Bioregulatoren greifen direkt in diesen Prozess ein. Die kurzen Peptidketten lagern sich an die DNA an und aktivieren die Genabschnitte für die Regeneration. Das Ergebnis? Bei der nächsten Zellteilung entstehen keine minderwertigen Kopien, sondern funktionale, gesunde Zellen. Du reparierst dein Gewebe von der Wurzel her, indem du die Protein-Biosynthese wieder auf das Niveau eines jüngeren Organismus hebst. Bestelle jetzt auf peptide-bioregulator.com und erhalte mit dem Code PODCAST 10 10% auf alle Produkte.
Hallo Andreas.
Hallo lieber Stefan und hallo lieber Timo Häberle.
Ja, hallo ihr zwei. Ich freue mich.
Der Timo ist unser dritter 1:1 Gast, der erste Mann, den wir haben. Und der Timo hat sich in den Loshut hineingeworfen, mit der Angabe, dass er versucht, Longevity mit einem leistungsorientierten Sportregime, in der Vergangenheit sehr viel Cardio, inzwischen eher Hybrid, und einem Management-Job unter einen Hut zu bringen. Oft nach der Devise, viel hilft viel. Ich glaube, da bimmeln bei uns ein bisschen die Glocken. Und mit Mitte 40 kommt er ein bisschen an eine Grenze und sucht nach einem guten Weg. Was er schon alles gemacht hat und womit er Erfahrung hat, das werden wir dann im Coaching ein bisschen näher besprechen. Ja, Timo, magst du das noch ein bisschen verfeinern, vertiefen, was du uns geschickt hast, damit die Leute, die uns zuhören, die paar, auch ein bisschen eine Idee von dir bekommen?
Ja, sehr gerne mache ich das. Du hast da schon die großen Eckpunkte erwähnt. Ich bin jetzt inzwischen tatsächlich 40 Jahre alt geworden, muss ich mich auch erst dran gewöhnen und versuche natürlich immer noch, wie vor 15, 20 Jahren weiterzumachen mit Sport. Ich bin schon immer relativ viel sportlich unterwegs gewesen, habe verschiedene Sportarten gemacht, auch mal eine Yoga-Lehrerausbildung, solche Dinge. Und habe dann zu Corona, da haben wir wieder viele angefangen, auch wieder mit dem Radsport angefangen und relativ viel Zeit dort rein investiert. Das kann man sich so vorstellen, dass ich gut und gerne neben dem Job immer 20 bis 25 Stunden wirklich trainiert habe, jede Woche. Das ist so im Ausdauersport ja dann für viele gar nicht so viel, aber dann irgendwie dann doch. Und habe halt immer so gemerkt, oh, es wird nicht unbedingt besser, aber irgendwie die Sucht, immer wieder drauf zu gehen, jeden Tag aufs Fahrrad, lässt sich nicht so leicht zu durchbrechen irgendwie. Und ja, ich habe jetzt so Ende letzten Jahres gemerkt, ich muss mal so ein bisschen was anderes wieder machen und habe mich auch so ein bisschen für das Thema Aerox jetzt interessiert. Bin also dementsprechend jetzt zurzeit unterwegs mit dem Fahrrad und Laufen und Sport. Ich war immer schon ein bisschen auch im Gym parallel, habe so ein paar meine Kraftübungen gemacht, aber versuche jetzt halt dieses Thema Kraftausdauer so ein bisschen anzupacken. Ja, und wie du auch schon erwähnt hattest, habe ich auch einen relativ anspruchsvollen Job. Also das ist keine Sachbearbeiterposition, sondern ich bin eine Führungskraft und dementsprechend halt auch relativ lange und viel im Büro, viel unterwegs auch. Und ja, so langsam merke ich, dass ich körperlich irgendwie ein bisschen an eine Grenze komme.
Woran merkst du das denn so konkret?
Ja, also ich bin ja jemand, der hier sehr gerne trackt. Hier, ich habe so ein Armband, das meine Herzfrequenzvariabilität und so weiter trackt. Und der Schlaf wurde in letzter Zeit nicht besser. Die Ruheherzfrequenz ging auch komischerweise nach oben, obwohl ich weiter trainiert habe. Ich war sonst immer so um die 40 und bin jetzt inzwischen bei 51, 52 im Durchschnitt.
Ruhe ja, in der Nacht, ARV, meinst du jetzt?
Ruhe in der Nacht, genau. Ich schaue da jeden Morgen immer drauf. Ja, ganz gespannt. Meistens erst nach dem Training, damit ich mir nicht direkt mit einem schlechten Score das Training im Kopf kaputt mache. Okay. Weil ich trainiere gerne morgens früh direkt nach dem Aufstehen. Mhm. Und ja, der Schlaf wird auf jeden Fall auch nicht unbedingt besser. Herzfrequenzvariabilität wird auch nicht unbedingt besser. Und ich bin halt im Alltag auch dann öfter abends ziemlich schnell müde, mache eigentlich außer Arbeit und Sport nicht wirklich viel. Und da stelle ich mir schon vor, ist das denn sinnvoll? Ist das auch sinnvoll in Bezug, ich werde älter, ich will auch lange gesund leben oder mache ich da was falsch?
Ja.
Da freuen wir uns doch.
Ganz kurz noch, Andreas, zum Viel hilft viel, das du erwähnt hast. Magst du uns zu dem Viel hilft viel noch in der Vorstellungsrunde ein bisschen was erzählen oder nehmen wir das dann im Coaching auf? Ich frage euch jetzt beide ein bisschen.
Ich würde das im Coaching machen. Es ist ja auch, grundsätzlich, ich muss es ganz ehrlich sagen, ich war gestern, als wir telefoniert haben, habe ich es dir gesagt, Timo, gerade auf dem Weg raus aus dem Posthotel Aachenkirch, weil ich dann Meeting mit dem, Inhaber hatte wegen der nächsten Schritte in die Langlebigkeit. Und davor hatte ich das große Vergnügen, mich dort im Gym aufzuhalten. Und man muss jetzt fairerweise sagen, die haben im Posthotel den Hammer mal so richtig weit oben aufgehängt, als sie diesen Fitnessraum gemacht haben. Also ich kenne teilweise kommerzielle Gyms, die schlechter gemacht sind als der Trainingsraum im Posthotel. Und da war dann morgens in der Früh um 7.30 Uhr neben mir eine junge Frau, die sich einen so tiefen Respekt von mir in so kurzer Zeit erarbeitet hat, dass ich irgendwann wirklich mit runtergeklapptem Unterkiefer ihr zugeschaut habe. Die hat offensichtlich auch Hyrox trainiert, hat sich auf dem Laufband bis zur Besinnungslosigkeit besohlt, ist runtergesprungen, hat sich die Kettlebells geschnappt und hat irgendwie Kettlebell Swings bis zur Explosion gemacht, ist wieder zurück und hin und her. Und ich habe mir wirklich mal wieder, und da erwische ich mich immer wieder dabei, gedacht, wenn ich eine Zeitmaschine hätte, ich glaube, es gäbe keine Sportart, die mich in so kurzer Zeit so süchtig gemacht hätte wie dieses gottverdammte Hyrox. Das ist schon vom Zuschauen so geil. Also ich verstehe, was dich da angezogen hat und ich sehe ganz deutlich das Suchtpotenzial, aber dass du eventuell unter Umständen mit dem Wort Suchtpotenzial irgendwie was zu tun hast, das ist dir wahrscheinlich eh schon mal begegnet, nehme ich an.
Das ist
genau. Ja, nee, Stefan, wie gesagt, viel hilft viel. Es gibt Lebensabschnitte, da ist es so. Es gibt Lebensabschnitte, da ist ein bisschen weniger so. Von manchem viel hilft tatsächlich auch viel. Oft ist es anders. Aber ich würde einfach sagen, wir machen das jetzt so ganz klassisch und gehen da mal so ein bisschen rein. Lieber Timo, also grundsätzlich Überraschung, dass du aller Wahrscheinlichkeit so ein bisschen eine systemische Überlastung hast, ist dir eh klar. Das hast du zwar nicht geschrieben, aber ich nehme mal an, das weißt du. Da kommen wir dann auch nachher hin, weil das Schöne ist, die zeigt sich ja in den Laboren, die zeigt sich in der Müdigkeit, das geht schon alles sich so ganz gut aus, aber ich will nicht die Pointe vorweggreifen, gehen wir einfach mal durch. Ich mag ja das mit diesen 5 Säulen relativ gerne. Fangen wir mit dem Nervensystem an. Da zeigen sich eigentlich im Labor schon relativ deutlich Ergebnisse, die auf eine sehr hohe Trainingsbelastung hinlaufen. Überraschung, sehen tatsächlich, dass dein Sympathikus mehr oder minder deutlich zu stark unterwegs ist. Also da haben wir ein sehr hohes Niveau. Das sind quasi diese relativ hohen CK-Surrogatmarker fürs LDH beispielsweise. Das sind diese erhöhten Transaminasen, die wir sehen. Und tatsächlich, Überraschung, nachdem du jetzt nicht geschrieben hast, dass du einen sehr unanfordernden Job hast, könnte man einfach sagen, allein über den Management-Job ist der Verdacht eh schon mal relativ hoch. Wenn man es googeln möchte, würde man den chronischen Allostatic Load suchen. Ich habe noch nicht mal eine Übersetzung dafür ins Deutsche. Also letzten Endes, das ist so, aber da sehen wir einfach relativ klar, da ist ordentlich was los. Wir hatten als nächstes die Säule Schlaf, da hatten wir keine Schlafmarke, das heißt, die WUB-Daten hast du mir nicht zur Verfügung gestellt, hinterhältig, wie du bist, lieber Timo. Was würden wir da sehen? Wir würden wahrscheinlich, also ich vermute mal, wir würden sehen eine relativ kurze Einschlafzeit nach dem Zu-Bett-Gehen. Wir würden vermutlich sehen, dass du so irgendwie so, je nachdem, wann es dich ins Bett haut, einmal entweder bereits um 1 oder nachts um 3 mal so richtig schön aufwachst.
Mensch, guck mal, du brauchst die Wette gar nicht von mir und machst das schon perfekt.
Gut, wir spielen das ja alles nur für die da draußen. Das ist alles heilen durch Handauflegen mit Breitfeld. Und aller Wahrscheinlichkeit nach schläfst du auch nicht so richtig flockig wieder ein, wenn du mal wach bist.
Ja, das ist tatsächlich so. Also ich gehe relativ früh ins Bett, weil ich stehe meistens gegen 5 Uhr morgens auf, bin dann 21, 30 eigentlich nicht aus und versuche einzuschlafen. Das geht auch echt schnell. Was tatsächlich aber auch jetzt in letzter Zeit öfter passiert, ist, dass ich nachts halt auf Klo muss, und das ist auch ungewöhnlich. Ich versuche auch schon abends ein bisschen weniger zu trinken und diese 3 Uhr, halb 4 Uhr wach werden, ist tatsächlich häufig und meistens denke ich dann, oh, lohnt es sich jetzt überhaupt nochmal einzuschlafen oder nicht? Aber meistens versuche ich es nochmal und dann haut mich der Wecker dann tatsächlich schon auch zu einem blöden Zeitpunkt eigentlich raus. Ja.
Das heißt, höchstwahrscheinlich erwischst du nach dem Einschlafen, würdest du wahrscheinlich erst in die wirkliche erste ernsthafte Tiefschlafphase reinkommen, wenn man sich's auf dem WUP anschaut. Ich vermute mal so, dass da der Dump in der HRV eigentlich eintreten würde. Mhm. Ja, unabhängig von dem, was nachher kommt, wir haben auch relativ gar nichts zu deiner Ernährung. Was machen wir denn da? Du bist Low Carb unterwegs mit relativ proteinreich, nein?
Also proteinreich auf jeden Fall. Da achte ich sehr drauf, weil ich jetzt ja auch wieder vermehrt Kraftsport mache. Low Carb aber auf keinen Fall, weil ich merke, wenn ich das machen würde, dann wäre komplett der Ofen aus. Ich verpflege mich auf dem Rad und beim Laufen und so immer gut. Ich bin morgens allerdings, wenn ich ins Gym gehe, meistens dann halt fastet erstmal im Gym und danach dann Proteinshake oder was.
Ja. Das Einzige, was mich wirklich interessiert, ist das Abendessen, weil wenn du so früh ins Bett gehst und so lange arbeitest, weil das hat ja der Job irgendwann, da ist nicht so ein richtig geiles Zeitfenster dazwischen. Wie machst du das? Was gibt's denn da so?
Ja, ich versuche oftmals so ein bisschen Salat, aber halt auch mit ein paar Bohnen oder Kichererbsen, also Hülsenfrüchte dabei, ein bisschen Brot wahrscheinlich als Carbquelle meistens. Also eher nichts mehr Warmes, nichtsdestotrotz relativ spät. Meistens gegen 20 Uhr und dann danach, manchmal raffe ich mich noch auf, jetzt in der dunklen Jahreszeit weniger, im Sommer dann mehr, nochmal 10 Minuten zumindest raus spazieren. Aber jetzt war es meistens so halt nach dem Essen dann nochmal ein bisschen was gelesen und dann Licht aus und ins Bett. Ja.
Ich würde tatsächlich unabhängig von allem, das ist jetzt auch gar nicht in meinen Vorbereitungen drin, fällt mir nur gerade ein, ich würde auf alle Fälle schauen, dass du dir am Abend eine etwas gröbere Menge Kohlenhydrate gönnst. Das dürfte höchstwahrscheinlich die Schlafproblematik relativ schnell erschlagen. Das muss jetzt nichts Wildes sein, aber irgendwie, wir haben auch nichts über deinen Darm. Aber wenn du sagst, abends kochen ist nicht mehr so richtig spannend, irgendwie so Geschichten wie ein Nudelsalat, wo man dann idealerweise gleich ein bisschen resistente Stärke über die abgekochten und erkälteten Nudeln oder Kartoffelsalat. Also es ist jetzt nichts, was irgendwie fancy ist, aber ich würde mir da irgendwie noch so mal einen ordentlichen Carb-Bolus gönnen, weil der könnte durchaus helfen, vorausgesetzt, wir gehen jetzt nicht übermäßig stark nachher ins Trainingsvolumen rein, was wir wahrscheinlich auch tun würden, um das Ganze ein bisschen zu stabilisieren. Also dieses 3 Uhr weißt du das ist eine Cortisolreaktion. Es ist auch klar, dass die Blasenreaktion, da haben wir zwei Türen, warum wir raus müssen. Das eine ist tatsächlich, zu spät, zu schnell, zu viel getrunken, weil es tagsüber vielleicht nicht so geklappt hat und du dann noch irgendwie abends diesen Gulp an Wasser gemacht hast nach dem Training, weil du gesagt hast, jetzt, ich habe irgendwie heute einen halben Liter Wasser zu wenig gehabt. Das heißt, wenn sowas ist, habe ich auch schon dem einen oder anderen vor dir erzählt, wäre es eine gute Idee zu schauen, dass man langsamer und in kleineren Schlucken trinkt, dann klappt es auch ein bisschen besser, die Flüssigkeit zu halten. Das könnte der eine Teil sein. Der andere Teil, höchstwahrscheinlich ist die Menge an Elektrolyten, die du erwischt, eh nicht so richtig ausreichend gut. Du sagst zwar, du versorgst dich gut auf dem Fahrrad, aber tendenziell so diese Anfänge des Biohackings, Dave Asprey, Gedächtnisdrinks, also sowas wie dieser berühmt-berüchtigte gehäufte Teelöffel Steinsalz mit ein bisschen Zitrone in der Früh. Ich glaube, du darfst tatsächlich ein bisschen schauen, dass du deinen Salzkonsum auch nach oben treibst, weil wenn du dir vorstellst, was du schwitzt, da ist es natürlich unglaublich kompliziert für den Körper, auch einfach Flüssigkeit zu halten und dementsprechend könnte das, selbst wenn du alles andere richtig machst, immer noch reichen, dass es dich nachts raustreibst. Also ich würde einfach mal grundsätzlich das Thema Salz hinterfragen. Vielleicht machst du auch einfach so ganz banal dir die Mühe und fotografierst nochmal im Anschluss an diese Session für 2 Wochen einfach dein Essen und haust es nachher mal bei ChatGPT rein und lässt dir von ChatGPT erzählen oder jeder anderen intelligenteren künstlichen Intelligenz, das ist ja völlig wurscht, aber letzten Endes diese Grundidee, dass die in der Lage sind, über die Bilder von Essen bereits festzustellen, wie schauen die Makros aus und wie schaut's mit Salzaufnahme oder sowas auf, das ist echt abgefahren. Da muss man nicht groß tracken, man kann sich's einfach mal abfotografieren und danach schauen, wo stehen wir, weil ich vermute mal, dass man auf der Elektrolyte-Salzbaustelle da uns ganz low-hanging fruit ein bisschen was Gutes tun können. Würde auch lustigerweise zu den Laborwerten von nachher passen, fällt mir gerade so ein. Okay. Dazu kommt natürlich beim Schlaf, etwas, was ich eigentlich erst aus dem Labor weiß, aber wo wir nachher nochmal darauf kommen, ist das erhöhte SHGB hat natürlich auch was mit dem schlechten Schlaf zu tun. Da haben wir jetzt unterschiedliche Möglichkeiten, warum dem so ist, aber letzten Endes gibt es eine geile Korrelation zwischen der Trainingsbelastung und dem hohen SHGB. Logischerweise, es gibt eine großartige Korrelation zwischen erhöhtem SHGB und einer reduzierten Energieverfügbarkeit, die wahrscheinlich das gröbste Problem ist. Und in die andere Richtung ist es halt auch so, dass der chronische Stress das SHGB auch wieder nach oben treibt. Das heißt, da haben wir einfach so ein Ding und das alles nur in der Ecke Schlaf. Du ahnst es, da ist ein bisschen was los.
Andreas, was ist SHGB?
Sexhormon-Binding-Globulin, das ist grundsätzlich was ganz Praktisches. Wir erinnern uns, bei der Schilddrüse kennen es wahrscheinlich die meisten, dass es eben das freie und das gebundene Schilddrüsenhormon gibt. Das ist eben bei den Sexualhormonen, Testosteron, Östrogen, hast du nicht gesehen, mehr oder minder das Gleiche. Und das SHGB, das ist tatsächlich in hohen, darfst du dir vorstellen, wie der Türsteher zwischen dem beispielsweise bei uns Männern freien, zwischen dem Gesamttestosteron und dem freien Testosteron, da steht halt so als Doorman das SHGB dazwischen und schaut dann halt, was eigentlich überhaupt von dem, was theoretisch gesehen da wäre, tatsächlich rein darf. Und das kann gerade mit einer Hormonersatztherapie kann das relativ mühsam werden, weil tatsächlich unabhängig von den Lebensstilfaktoren, die wir gerade angeschaut haben, das auch gerne mal nach oben geht, wenn die Werte ansteigen. Das heißt, es ist ein Regelkreislauf, bei dem aber in meinen Augen ein Stück von dem Regler schon abgebrochen ist. Es ist einfach nur nervig, um ehrlich zu sein. Genau. Dann beim Training ist es tatsächlich auch so. Es ist tatsächlich, entschuldige, ich bin hier so ein bisschen, ich springe heute ein bisschen mehr als sonst, aber es geht nicht anders. Beim Training ist es tatsächlich so, dass dir der Eisenstatus um die Ohren fliegt. Ja. Der ist auch dringendst anzuschauen.
Weil der im ist Endeffekt, zu niedrig.
Der ist deutlich zu niedrig und gehen wir nachher auch nochmal darauf ein, aber im Endeffekt, der Sauerstofftransport ist echt mies. Maximale Sauerstoffaufnahme ist stark eingeschränkt. Die Mitochondrien kriechen. Und theoretisch gesehen müsste es sogar in der Belastung die Ermüdung heutzutage früher sein, als in der Vergangenheit war. Das heißt, höchstwahrscheinlich ist das mit dem ganz so lange Durchhalten nicht mehr ganz so lange. Das ist leider Gottes gerade durch dieses, gerade im Bereich von Hybridathleten unglaublich verbreitet. Ausdauersportler brauchen viel, viel länger, um dahin zu kommen. Das kann man im Endeffekt so ein bisschen am Trainingsaufbau festmachen, aber höchstwahrscheinlich ist es eher die Intensität. Und letzten Endes ist das, was du als ich stoß an eine Leistungsgrenze beschrieben hast, ist im Endeffekt eigentlich genau das. Das heißt, es ist ein Brett, das aus Eisenmangel besteht.
Okay, Andreas, was ich gelernt habe in unseren 234 Folgen war, Eisen eher so ein Thema bei Frauen, logischerweise aus biologischen Gründen, weil die ja einmal im Monat Eisen verlieren. Bei Männern, noch dazu bei Männern, die auch Fleisch essen. Timo, ich glaube, isst du auch ganz normal
rotes Fleisch. Ja.
So, dann denken wir, ein Mann, der rotes Fleisch isst, wie kommt denn der überhaupt in einen Eisenmangel hinein? Ja, ich habe genau, nämlich eher das Gefühl immer, dass ich als Mann ja aufpassen muss, dass es mir nicht zu viel Eisen wird und dass dann eher die Longevity-Geschichte beschädigt.
Das ist das chronische Cardio, das sind diese extrem hohen Umfänge im Ausdauerbereich, die hauen da einfach massiv rein. Also um das mal so ein bisschen zu erklären, wir haben es hier tatsächlich mit einer Form von Anämie letzten Endes zu tun. Es ist ein echtes Eisenproblem, was wir da haben. Das ist jetzt nicht irgendwie so Lifestyle-Scheiße, ist mal ein bisschen mehr Steak, das Hämoglobin ist unten. Die anderen drei Schlüsselwerte sind im Labor auch unten, also das MCH, das MCV und das MCHC. Wer mich jetzt fragt, was das bedeutet, den erschlage ich, weil ich die Abkürzungen auch nicht weiß, aber es ist halt alles, was man quasi mikrozytär rund um das Thema Eisen verordnen würde. Im Endeffekt ist das so ein Lehrbeispiel von einem funktionellen Eisenmangel, was wir da sehen. Das Serum-Eisen ist auch deutlich unterhalb des Referenzbereichs und der Referenzbereich ist eh noch nicht wild. Und wenn du mir jetzt noch kurz da schon mal vorgreifen und das Ganze jetzt noch mit der Tatsache kombinieren, dass er der liebe Timo gesagt hat, wenn meine Biologie sagt, unter so viel Stress und unter so viel Belastung bauen wir nicht so viel Testosteron, weil wir brauchen das nicht. Und der Timo sagt doch, was ich total verstehen kann, dann müsste theoretisch gesehen die TRT das Eisen ja auch wieder nach oben treiben. Aber das tut sie ja auch nicht. Also normalerweise ist es so, dass wir bei Leuten, die irgendwas zwischen Hormonersatztherapie und Sporthormonersatztherapie unterwegs sind, tendenziell eher ein bisschen zu viel Eisen finden. Das kenne ich von einem Biohacker mit Bart relativ genau, das Problem. Und diesmal bist ausnahmsweise du nicht gemeint, Stefan. Also bei mir ist es so, ich könnte dir so viel Eisen abgeben, oder? Dann würde es uns beiden besser gehen. Aber also da ist es tatsächlich so, also das ist halt tatsächlich durch diese Form von Ausdauer meets High Intensity meets Overtraining Geschichte, das ist tatsächlich erworben. Das ist auch nichts Genetisches in meinen Augen, um ehrlich zu sein. Es ist natürlich so, dass die, wenn wir jetzt beim Sexualhormonen bleiben, wenn wir uns das LH und das FSH anschauen, dann ist es tatsächlich auch so, dass diese Hypophysen-Thalamus-Achse, die ist komplett supprimiert, also der Körper hat da mal selbstständig abgeschaltet. Das ist total in Ordnung, sofern da nicht irgendwie ein spontaner Kinderwunsch vorbeikommt, interessiert es letzten Endes keinen. Also dementsprechend ist das schon so, dass man sagen muss, die beiden Werte sind eigentlich schon so ein bisschen im Widerspruch. Also da muss man schon sagen, also da ist das, der Eisenmangel, der ist ja tatsächlich eklatant. Ansonsten, wenn wir schon gerade im Labor drin sind, das andere, was mir aufgefallen ist, ist, dass es der Leber geht's auch nicht ganz so gut. Da sind auch eigentlich, abgesehen von dem LDH, was ich vorher schon erwähnt hatte, sind ja das AST und das ALT sind auch ein bisschen oben. Das ist im Endeffekt aber jetzt auch nichts, wo ich sagen würde, hat groß was mit Fehlernährung oder Alkohol oder irgendwas zu tun. Das sind einfach nur Trainingsbelastungen. Timo, du merkst es, also das wird relativ klar. Ja. Du hast bei den Elektrolyten, hatte ich ja vorher schon irgendwie gesagt, da ist es tatsächlich so, da gehen wir bitte nochmal zum Arzt. Da stimmt was gar nicht. Das müsste aber höchstwahrscheinlich ein Messfehler gewesen sein. Also dein Kaliumwert ist...
Der ist hoch, glaube ich, ne?
Der ist idiotisch hoch. Also ja. Im Endeffekt wird der gehört auch kontrolliert. Also ich gehe da eigentlich in erster Linie davon aus, dass da irgendwas im Röhrchen schief gelaufen ist.
Okay.
Aber sollte dem nicht so sein, den müsste man mal genau anschauen, weil der ist also dringendst kontrollbedürftig. Das hat jetzt also nichts mit, da steht jemand, der früher mal Fitnessredakteur war und unterhält sich mit dir über dein Blutbild, sondern da schauen wir bitte nochmal hin. Also ich habe keine ernsthafte Erklärung, wo es herkommt, außer dass es eigentlich ein Messfehler sein müsste. Genau. Sonst, wenn wir jetzt, weil ich jetzt gerade durchs Labor durchrenne, Stoffwechsel, bist benannt wie ein Stier, das weißt du eh. Also der HbA1c, heute sage ich es mal richtig zur Abwechslung, liegt bei 5,3, das ist klasse. Die Triglyceride sind niedrig, das ist klasse. Das LDL ist moderat, das ist klasse. Das ApoB ist gut, also alles fantastisch. Und selbst der CRP, also sprich normalerweise unterstelle ich ja allen Ausdauer- bzw. Hybridleuten mit grobem Trainingsvolumen, dass sie automatisch ein Leaky Gut haben. Mit dem CRP-Wert fällst du da nicht runter. Also insofern, das ist echt schon mal ganz schön fein. Aber es ist halt so, wie gesagt, hat man vorher schon mal gesagt, das Nervensystem, das ist ein wenig unter Daueraktivierung, das hat man gesagt, Schlaf hat man auch angeschaut, Trainingsergebnisse hat man vorher auch schon drüber gesprochen, Hormone hat man auch schon angesprochen und dann ist halt noch das große, große Thema bei dir, es ist fünftes halt das Thema Regeneration und die findet halt nicht statt. Also das ist noch gar nicht mal so im Sinne von dem, was du planst, aber die Kombination aus diesen Transaminasen, also aus diesen Aminosäureverbindungen, die da so deutlich erhöht sind, mit dem LDL, mit dem Eisenmangel und der Trainingslast führt eigentlich dazu, dass du, ja, also wenn ich jetzt sage, gar nicht mehr regenerierst, klingt es ein bisschen doof, aber du weißt schon, was ich meine. Also du kannst quasi eine Einheit auf die nächste draufpacken und du arbeitest die auch noch irgendwie ab, weil du eine unglaublich hohe intrinsische Motivation hast, die Sachen geil zu machen. aber letzten Endes, ja, bringt halt nichts.
Kleine Zwischenbilanz. Timo, wie geht's dir denn mit dem, was der Andreas da bisher herausgelesen hat aus den Werten?
Ja, also ich finde es erstmal erstaunlich, wie er das aus dem Blutbild so gut erkennen kann. Wirklich ist echt die Hand auflegen übers Telefon hier fast. Also wirklich Respekt. Ja, hab das natürlich selber auch im Hinterkopf. Ich meine, ich bin nicht auf den Kopf gefallen und das weiß man, wenn man sich so ein bisschen beschäftigt, dann schon auch, dass das viel am Volumen eben liegt. Aber wie wir eingangs auch gesagt haben, dieses Mindset viel hilft viel. Da bin ich einfach noch vollkommen drin und merke, wenn ich mir auch mal plane, ja, heute machst du mal nichts, dann denke ich schon, ja, aber kann ich dann jetzt normal essen oder muss ich dann auch vielleicht Abendessen weglassen, damit ich nicht zunehme? Solche Geschichten. Also ich glaube, ich hänge da auch so ein bisschen psychologisch drin. Wir wollen das jetzt nicht in diese Richtung hier erweitern unbedingt, aber ich glaube, da muss ich auch wirklich dran arbeiten.
Ja, yeah, no worries. Also ich gehe mal davon aus, dass bei dir über die Dopaminachse und so weiter und so fort, wir könnten uns eine halbe Stunde ohne Zuhörer unterhalten und ich kann dir noch eine ganze Menge über dich erzählen, was du jetzt hier nicht diskutieren möchtest, aber da ist viel davon ist bei mir auch verbaut. Das heißt, ich kenne es relativ gut.
Okay.
Also dementsprechend, unsere beiden Hebel, auf die wir uns jetzt hier konzentrieren, ist einerseits dieses Thema mit dem Eisenmangel.
Ja, und auf der anderen Seite. Dazu, Andreas, ja. Verzeihung. Meinst du, das ist noch mit oralen Supplementen dann irgendwie handelbar oder geht es ja schon eher Richtung zum Arzt und dann mit Infusionen arbeiten?
Würde ich beides ausprobieren. Es ist eigentlich letzten Endes wurscht. Das Problem bei den Infusionen, wir kommen nachher drauf, ist, manche Leute vertragen die so fürchterlich gar nicht, andere kommen damit gut klar. Gott, jetzt könnte ich diese Geschichte wieder erzählen. Erinnerst du dich, weißt du, welche Geschichte ich jetzt nicht erzählen möchte, Stefan?
Nein, ich glaube nicht. Es könnte die Geschichte sein mit dem, aber die passt ja nicht, dass du mit dem Max beim Meditieren warst im Kaderhof.
Nein, es gibt noch eine andere ganz tolle Geschichte. Eine ganz liebe Freundin von mir, wir haben uns ein bisschen aus den Augen verloren, ist sicherlich eine der motiviertesten Biohackerinnen im deutschsprachigen Raum und eine tolle Geschäftsfrau und ich mag sie echt gern, aber ich grüße sie jetzt nicht namentlich, hatte auch ewig dieses Problem mit dem Eisenmangel und hat die Infusionen nicht vertragen, hat dann irgendwie, wie das eine Biohackerin so machen würde, recherchiert, wo ist denn Eisen so drin, kam dann auf das Thema Leber, kam aber dann auch auf das Thema, dass das Eisen aus der Leber, wenn man es extern zuführt, gar nicht so richtig gut resorbiert wird, wenn es durch den Magen geht, hat aber dann festgestellt, dass es ja grundsätzlich die Möglichkeit gäbe, das Lebereisen über andere Schleimhäute zu resorbieren und hat sich dann tatsächlich die Leber eine Zeit lang in den Mixer gehauen und sich dann keine, wie sagt man, Einläufe mit normalen Dingen, sondern mit Leberpaste gegeben. Hat damit auch in relativ kurzer Zeit ihre Eisenwerte komplett toll aufgefüllt und hatte halt die Übelkeit und diese ganzen anderen Dinge, die du beim Infundieren von Eisen hast, nicht. Nichtsdestotrotz ist das so eine der Geschichten, wo ich sage, ich kenne genau eine Person, die das durchgezogen hat. Ich würde es nicht empfehlen. Ich habe Leute erlebt, die sich mit zu heißem Kaffee bei Kaffeeeinläufen mittelmäßig verletzt haben. Bis zum Kaffee kam ich selber noch in der richtigen Temperatur, beim anderen bin ich raus. Aber grundsätzlich, wir versuchen es erstmal mit Supplements, aber da wirst du auch einfach so relativ engmaschig alle paar Wochen messen und ich würde mir einfach auch mal entsprechend beim Hausarzt bzw. beim Arzt deines Vertrauens eine Eiseninfusion gönnen und einfach mal schauen, wie fühlt sich das für mich an. Ich meine, dein Tag ist durchgetaktet auf die Sekunde, beim Arzt rumsitzen und eine Nadel im Arm haben ist halb unterhaltsam. Bisschen mit der anderen Hand tippen geht noch, bisschen telefonieren kommt drauf an, ob er dich alleine setzen kann oder ob du dir mit anderen Leuten den Platz teilst. Ich würde es tendenziell wegen dem Zeitaufwand irgendwo hinzufahren, um die Infusion zu empfangen, tendenziell eher mit Supplements im ersten Schritt probieren, aber ich würde es definitiv priorisieren und ich komme nachher drauf, ich würde es auch, glaube ich, noch ein bisschen zusätzlich einfach über ein banales Ernährungsthema anschauen. Aber wie gesagt, nochmal, der Eisenmangel ist die Geschichte mit dem Hämoglobin, ist die Geschichte mit dem Myoglobin, ist die Geschichte mit den Mitochondrien und ist der Sauerstofftransport. Das heißt, bei dem, was du machst, ist ein Ferritinwert unter 50 bereits so, dass es anfängt, dir Körner zu stellen. Also der muss einfach hoch.
Ganz genau. Eisensupplementation, Andreas, heißt, ich nehme einfach irgendein Eisenbisglycinat ein oder gibt es irgendein Präparat, von dem du besonders überzeugt bist?
Hör endlich auf, Geld für Biohacking-Gadgets zu verbrennen, die nichts bringen. Ich, Andreas Breitfeld und Stefan Wagner haben über 150.000 Euro Lehrgeld bezahlt, damit du es nicht tun musst. In unserem kostenlosen Webinar zeigen wir dir das System hinter echter Energie und Longevity ohne unnötigen Schnickschnack. Minimaler Aufwand, maximale Wirkung. Klick jetzt auf den Link in den Shownotes und sei beim nächsten Mal live dabei.
Tatsächlich ist es so, wir werden es höchstwahrscheinlich mit Bisglycinat machen, da hast du natürlich recht. Wir müssen halt schauen, dass wir irgendwie täglich auf 25 bis 50 Milligramm elementares Eisen roundabout kommen. Das Ganze immer in Kombination mit Vitamin C, weit entfernt von Calcium, Magnesium und Kaffee. Und wenn alles gut läuft, müsste das quasi anschlagen. Ich würde aber trotzdem tatsächlich versuchen, zuerst mal ein oder zwei Eiseninfusionen zu empfangen, um mal das Ganze schon mal so ein bisschen vom Fundament her zu stabilisieren. Und ja, tatsächlich, es gibt halt unabhängig vom Eisen Bisglycinat, was manche mehr und andere ein bisschen weniger gut vertragen, gibt es von Biogena. Dieses wilde Präparat aus der Wurzel des roten Rettichs, das irgendwo in Österreich erzeugt wird. Ich habe es selber nie ausprobiert, habe es aber immer wieder in der Regel bis dato Klientinnen empfohlen und es scheint tatsächlich auch recht super zu sein.
Andreas, hast du Erfahrung mit Männern, die einen so ausgeprägten Eisenmangel haben oder ist der Timo da eine Ausnahmeerscheinung?
Nein, also du kannst dir sicher sein, normalerweise gibt es drei Faktoren, die das Ganze natürlich unglaublich befeuern. Das eine ist tatsächlich der Ausdauersport, das zweite ist tatsächlich sehr häufig eine fleischfreie Ernährung. Das heißt, tendenziell, wenn wir jetzt irgendwie Triathlon oder sowas eine Befragung machen würden zwischen bei Triathleten, die sich für eine fleischfreie Ernährung und gleichzeitig für diese Sportart begeistern, hätten wir da wahrscheinlich 60-70% dabei. Da kenne ich es auch tatsächlich her. Und sonst ist es halt einfach ein Hardcore-Stress-Thema. Und ist es halt in unserem Fall.
Und ein Eisenmangel in dieser Menge hat welchen Einfluss auf das Alltagsleben vom Timo? Einfach Energiemangel, Niedergeschlagenheit, Antriebslosigkeit, was ist das die Richtung?
Also, je rasanter ist der Alltag ist, desto stärker ist es zu merken. Also ich glaube, so für die Bürotätigkeiten oder für die CEO-Decision-Geschichten im Kopf ist alles gut. Wahrscheinlich ist es tatsächlich so, dass halt die Müdigkeit, die der Timo ja auch geschildert hat, die ab und zu mal reinkommt, ist ein bisschen was, aber letzten Endes ist es halt immer dann, wenn du, was macht denn Eisen im Blut? Es bindet Sauerstoff. Was macht der Sauerstoff? Er befördert Leistung. Das heißt, immer dann, wenn es um Rennen, Sprinten, Muskelarbeit geht, dann stellst du halt fest, dass du eigentlich voll aufgedreht hast, aber trotzdem bei Weitem kein Strahl mehr durch die Leitung kommt.
Mhm. Und das kann man dann aber relativ schnell beheben. Also wenn man dann jetzt mit Eisen drauflegt, dann wird da mehr Eisen drauf auflegen können.
Ich glaube, das Phrasenschwein bekommt dafür zwei Karottenscheiben.
Ja, aber es war gar nicht schlecht für quasi aus dem Stegreif.
Ja, genau. Also ganz ehrlich, wenn du den gescriptet hättest, dann wäre er nicht mehr gut gewesen. Aber ja. Nein, aber wie gesagt, wir werden ein bisschen Gold opfern müssen, um ein bisschen Eisen zu kaufen. 25 bis 50 Milligramm und ich glaube, das sind zwei bis drei Monate, dann ist das alles fein. Wenn man ungeduldig ist, haut man am Anfang ein paar Infusionen drauf und schaut, dass wir es ein bisschen schneller hinbekommen. Das ist einfach einmal zum Arzt gehen, sagen, schau mal, ich habe einen gescheiten Eisenmangel, ich würde mir das gern infundieren lassen, schauen, vertrage ich es nicht und von da dann weiter entscheiden.
Aber Andreas, ich mache mir da ein bisschen Sorgen. Wenn es dem Timo dann nämlich besser geht, wenn der ein bisschen ein Eisen nimmt, dann denkt er sich, super, alles wieder in Ordnung. Jetzt kann ich wieder so trainieren wie immer. Und dann haben wir dieses große Thema mit seinem Nervensystem. Dann haben wir ja diese systematische Überforderung, die ihn offenbar dann schon auch ein bisschen ansägt von der Seite, oder?
Klar müssen wir irgendwie das Thema Trainings- und Regenerationsbelastung anschauen. Aber unabhängig vom Lebensstil haben wir halt einfach jetzt mal hier drei bis vier so wilde Themen stehen. Also im Labor ist einfach der Eisenmangel krass. Müssen wir was tun. Das SHGB ist wild erhöht und die Regenerationsbelastung ist bei mir Position 3. Und wir werden, wenn wir nur das Eisen verbessern, wird der Rest auch ein bisschen besser. Wenn wir nur das SHGB verbessern, ändert sich am Rest gar nichts. Und wenn wir die Trainingsbelastung runterführen, was wir eh machen, dann bringt mir das Eisen trotzdem nicht zurück. Also der Eisenmangel ist halt einfach hier ein Loch im Reifen. Da läuft Luft, da geht Luft raus. Mhm. Und das Ding müssen wir zumachen. Da bleibt nichts und über den Rest reden wir jetzt eh gleich.
Gut.
Also, heißt, beim Training ist es halt tatsächlich so, lieber Timo, aber das weißt ja eh, du hast einfach dadurch, dass du nicht nur beim Sport, sondern auch sonst relativ viel Stress hast, hast du halt einfach im Endeffekt keine wirkliche Chance, dass es zu einer echten Anpassungsgeschichte kommt. Egal, ich vermute, würdest du jetzt irgendwie beschließen, dem Herrn Wagner nachzueifern und irgendwie mit Tennis oder Paddle oder was auch immer anfangen, hättest du wahrscheinlich
Paddle momentan... Paddle bitte nicht.
Ach, Paddle ist geil.
Nein.
Ja.
Aber wurscht. Ich habe verstanden, ja. was du meinst.
Also es ist tatsächlich so, ich glaube immer dann, wenn man dir jetzt sagen würde, wir lernen jetzt was Koordinatives, würdest du dir deutlich schwerer tun als früher. Weil dein Nervensystem einfach gerade eh schon pfeift. Und wenn du jetzt sagst, okay, ich nehme jetzt noch eine Spielsportart oder sowas auf, da würde man, glaube ich, relativ schnell, relativ ungeduldig sagen, was soll denn der Scheiß, das macht ja gar, bringt ja gar nichts.
Wirklich? Also tatsächlich, wenn ein Nervensystem am Anschlag ist, dann ist man im Erlernen von koordinativen Fähigkeiten gehemmt?
Ja, fix. Also du hast ja, schau mal, wir haben ja hier momentan wirklich die Situation so, dass der Stress prügelt eigentlich aufgrund des Jobs. Das ist halt so, da kann man ein bisschen über Atmung reden oder sowas, aber grundsätzlich ist das halt ein Job, der geht mit Stress einher. Und wir erinnern uns an meine lieben Navy Seals aus der Stanford-Studie von der großartigen Ellie Crumbs. Es gibt eigentlich nur eine Population, die unter Stress ständig stärker wird. Das sind die Navy Seals, aber denen erzählt man das auch seit 25 Jahren. Das heißt, sie glauben es auch zutiefst. Ich glaube, für Timo ist klar, Stress gehört dazu. Der Stress gibt auch auf der anderen Seite Anerkennung, der Stress führt dazu, dass man den Lebensstil hat, den man hat. Und das ist halt so in einem gewissen Maße, nur wenn ich den Whopper immer höher stapel, irgendwann kann ich ihn halt nicht mehr beißen. Und da ist es so, und um die Frage nochmal zu beantworten, fix, ich meine, Lernen geschieht auf der einen Seite natürlich in der Umsetzung, zweitens passiert es im Schlaf. Da haben wir über den Stress schon mal eine Einschränkung, dass der Schlaf nicht mehr so abläuft, dass die Schlafphasen auch nicht mehr so laufen, dass der Lernprozess im Gehirn perfekt läuft. Und es ist natürlich so, wenn dir der Sympathikus ständig davon galoppiert, lieber Stefan, dann ist es natürlich auch echt schwierig, irgendwas koordinativ Anspruchsvolles noch draufzulegen.
Mhm.
Also, keine Ahnung. Ich könnte dir jetzt aus meinen aktuellen Hobbys irgendwelche Geschichten erzählen, aber wir haben ja festgestellt, dass meine Begeisterung für den Schießsport und die Bikepacking-Praxis nur begrenzt zusammenpassen. Aber es ist tatsächlich so, ich merke das gerade auch, bei mir brennt es ja auch relativ lichterloh. Und wenn jetzt plötzlich da der Bewegungsapparat eine größere Rolle spielen müsste, dann stelle ich schon fest, dass unterschiedliche Aktivitäten gleichzeitig auszuüben. Also ich glaube, der wissenschaftliche Fachbegriff wäre, Andreas, du stellst dich an wie ein Bär beim Kacken. Also okay, so. Ja, genau. Also dementsprechend, da ist halt echt wirklich viel los und das muss runter. Und das ist im Endeffekt, wir müssen einfach schauen, wir haben drei Hebel in meinen Augen, um das Ganze jetzt unabhängig vom Eisen, wo wir eh gerade schon waren, anzuschauen. Das eine ist noch die Trainingsperiodisierung, also im Endeffekt entweder machst du das selber oder du suchst dir nochmal irgendwie einen entsprechenden Coach, der dir wirklich einen Trainingsplan gibt, in dem aber auch wirklich das Thema Regeneration vorkommt. Weil letzten Endes ist es einfach so, du könntest in der Intensität, in der du ballerst, kannst du zwei Tage ballern und die anderen Tage wünsche ich mir von dir Techniktraining, da wünsche ich mir von dir diesen ganzen Mist, den man früher beim Rennradfahren hatte mit Pins and Needles Exercises, wo du von mir aus nichts weiter machst, als den Pedalstroke zu optimieren. Da kannst du irgendwie schauen, ob du, wenn du auf der freien Rolle beispielsweise trainierst, ob du dabei irgendwie in der Lage bist, zwei Bällchen zu jonglieren oder irgendwelchen wilden Zeug machen, der dich dann letzten Endes auch wieder weiterbringt, aber der halt definitiv keinen ernsthaften Reiz aufs Herz-Kreislauf-System ausübt und der einfach dem Körper auch die Chance gibt, Muskulatur wieder aufzubauen. Mhm. Also mir ist völlig klar, so wie dein Gehirn funktioniert, du brauchst hochwertige Beschäftigung in deiner Freizeit, sonst läufst du rot. Und mir ist auch völlig klar, dass gönn dir mal mehr Erholung mäßig gut funktioniert, aber dann würde ich mir halt einfach Elemente dazu buchen, die positiv sind. Das heißt, das eine ist, ich glaube, du könntest durchaus dein Leben so gestalten, dass du 1 bis 2 Mal am Tag in der Früh anstelle ins Gym zu gehen eine Massage bekommst. Mhm. Ich kenne keinen Profisportler, der letzten Endes nicht sagt, Massage ist eh das Geilste von allem, was du kriegen kannst. Also ich würde da tatsächlich so ein bisschen mal schauen, ob das eine Geschichte ist. Du kannst auch versuchen, in einem halben Jahr die Weltmeisterschaft auf der Faszienrolle zu erreichen. Es wird dir gelingen, wenn du sie dir besorgst, aber einfach Dinge aktiv tun, die für dich neu sind, wo du einen klaren Benefit hast, entweder weil es sich gut anfühlt oder weil du merkst, der Bewegungsrange of Motion erhöht sich oder irgendwas. Also das ist eine Geschichte, das werden wir jetzt wahrscheinlich im Podcast nicht schaffen, aber wenn du sagst, okay, das sind die klassischen Anforderungen beim Hyrox im Hinblick auf Schnellkraft, das sind die Anforderungen im Hinblick auf Masse bewegen oder sowas, das sind die Muskelpartien, die am meisten beansprucht werden. Einfach zu schauen, kann ich da irgendwie tatsächlich Muskulatur längen? Ist es einfach nur Dinge wie eine Massage? Sind es Dinge, wie sich diese Luftmassagestiefelchen von Normatec oder sowas holen und einfach so Dinge machen? Also es geht einfach, du musst, und das kann ich dir, glaube ich, jetzt hier nicht abnehmen, du musst quasi die Zeit, die ich dir zum Trainieren wegnehme oder die ich für was anderes freigebe, musst du, bevor du anfängst, was umzustellen, mit hochwertigen Dingen auffüllen, die sich so gut für dich anfühlen, dass du bereit bist, dafür auch ein bisschen auf dem Training zu verzichten. Ohne, dass du sagst, dann fange ich jetzt an zu arbeiten und dann bin ich nach 3 Tagen ganz fürchterlich grantig, weil ich gehe mal davon aus, 2 Tage ohne Sport sind noch okay, am 3. Tag fängst du an zu beißen.
Ja, 2 wäre schon ein Meilenstein. 1 ist schon immer viel.
Ja, aber dementsprechend muss man da halt einfach schauen, was kann ich in der Zeit anderes machen, was dem Herz-Kreislauf-System die Erholung gibt. Und da musst du ran, das können wir auch gerne nochmal irgendwie ohne Zuhörer uns überlegen, wie wir das bauen. Da kenne ich jetzt, wo bist denn du zu Hause?
Zwischen Bielefeld und Hannover.
Okay, da kenne ich tatsächlich auch die, würde mir jetzt auch von der Infrastruktur überhaupt nichts einfallen, weil natürlich gleich, wenn wir so einen Biohacking-Podcast, irgendeine nette Facility mit entsprechend Photobiomodulation, Kälte, ein paar Aufbauinfusionen, irgendwie so Dinge 1 oder 2 Mal in der Woche für eine aktive Regenerierung ist auch super. Vielleicht ist das auch was, wenn du geschäftlich unterwegs bist, dass man sagt, okay, da gibt's ab und zu da noch eine Möglichkeit. Also wie gesagt, du brauchst einfach neben den echten Trainingsblöcken brauchst du echte Regenerationsblöcke, die deinem Körper gut tun, die dich aber auch geistig so erfüllen, dass dir nichts fehlt. Und keine Ahnung, ob dich sowas interessiert. Du hast ja gesagt, du hattest eh schon mal eine Yoga-Lehrerausbildung gehabt. Vielleicht ist auch das was, wo du sagst, du schaust in die Richtung noch mal ein bisschen hin und gönnst dir dann halt da nochmal irgendwie 1-2 Einheiten in der Woche und füllst das Ganze wieder mit entsprechenden Yoga-Routinen auf, die dann aber halt auch bitte nicht mit wilden Sprüngen und dem ganzen athletischen Zeug, was wir aus Amerika kennen, geprägt sind, sondern eher so ein bisschen mehr Pranayama-lastig und so ein bisschen mehr dich mit 40 darauf vorbereiten, dass du 50 wirst und 60 und 70 und 80 und 90. Mhm. Und das, ja, ist scheiße, aber ich kann dir garantieren, man kommt irgendwann dahin, wo man sagt, okay, ist halt so. Genau. Also da ist so ein bisschen, Stefan, ich glaube, man versteht, wo ich hin möchte, aber ich kann es halt jetzt nicht so ganz konkret sagen. Mach mal mit dem SHGB weiter, ist das okay?
Entschuldige, ich habe jetzt ein bisschen in Google Maps in der Zwischenzeit geschaut, weil ich kenne mich ja in Deutschland nicht so aus. Aber Celle ist ein bisschen weit weg von dir, gell, Timo?
Ja, das ist eine gute Stunde, aber ich bin durchaus mobil, es muss natürlich dann auch in Arbeitsalltag.
Ja. Es gibt tatsächlich irgendwo da oben einen Internet-Multimillionär und Hörer dieses Podcasts, den lieben Patrick, den Nachnamen sage ich natürlich nicht, der hat so eine ganz private Biohacking-Facility, mit allem, was man sich irgendwie vorstellen kann. Ich glaube, der ist da auch sehr in der Nähe von dir. Patrick, wenn du das hörst und bereit bist, einem Leidensgenossen, der auch sehr erfolgreich ist und ein bisschen Biohacking braucht, unter die Arme zu greifen, sag mir gerne Bescheid.
Ja.
Und ihr hättet eh viel Spaß miteinander.
War da Michael Wittke, ein Freund von mir, der da auch sehr ganzheitlich und Biohacking-affin an das Thema herangeht.
Beim Thema SHGB ist es natürlich so, da hast du natürlich, erfüllst du alle Marker, um das Ganze nach hoch zu treiben. Das heißt, Körperfettanteil bei dir ist niedrig, haben wir nicht drüber gesprochen, aber das geht jetzt quasi technisch nicht anders. Ausdaueranteil ist hoch plus THT, plus die THT. Das heißt, es ist im Endeffekt schon klar. Man könnte grundsätzlich nach da jetzt sagen, okay, wir schauen uns nochmal ein bisschen an, wie es mit der Kalorienverfügbarkeit anschaut. Wir schauen uns nochmal an, ob du eventuell nicht einfach, wenn du einen Tacken mehr Nahrung erwischen würdest, ob man es nicht damit schon ein bisschen gegensteuern kann, ohne dass wir das Körperfett erhöhen, weil letzten Endes beim SHGB, es sind halt auch wieder der Körperfettanteil, die Kalorienverfügbarkeit, das Trainingsvolumen, die Schilddrüsenwerte und das Ferritin entscheidend, dass das Eisen scheiße ist, wissen wir. Das Trainingsvolumen wissen wir auch, Kalorienverfügbarkeit haben wir auch beide so einen Verdacht, Körperfett wissen wir auch. Das heißt, außer der Schilddrüse haben wir da eigentlich bei allem eh schon den Verdacht, dass irgendwas nicht so richtig gut ist. Aber ist jetzt auch nicht so richtig wild. Grundsätzlich stellt sich jetzt so eine komische Frage, wie stehst du zu Nadeln in Muskulatur?
Ja, dadurch, dass ich das mit der THT sowieso selbst mache,
okay,
habe ich dann dran gewöhnt.
Dann THT machst du eigentlich Microdosing oder machst du einmal die Woche oder wie fährst du?
Ich bin zurzeit bei alle 3 Tage, überlege auch alle 2 Tage zu
Dosis
gleich.
Gut, nee, alles gut, dann das passt eh 2 Tage, 3 Tage. Das macht tatsächlich in meiner Erfahrung auch keinen Unterschied. Allerdings wird die Nadel jetzt ein bisschen größer, weil das gute L-Carnitin wäre der ideale Gegenspieler für das Ganze, verbessert ja auf der einen Seite die Sensitivität deiner Androgenrezeptoren, was eh cool ist, hilft ein bisschen den Mitochondrien bei der Fettsäureoxidation, was auch cool ist und reduziert eben das SHGB auch. Jetzt haben wir da halt wieder das Problem, dass das, wenn man es oral nimmt, nicht so richtig gut ankommt. Und zweitens, ich glaube, es war die TMAO, die wir alle nicht haben wollen, die davon auch entsprechend noch angeregt wird und das mit dem Allicin mag auch keine Sau, bedeutet, ich bin ein Riesenfan von so 2,5 Gramm, ja, 2,5 Gramm sind es tatsächlich 2,5 Gramm, also eine halbe Ampulle L-Carnitin aus der Annika-Apotheke intramuskulär für, ja, ich würde mal sagen, 6 Wochen sollte das Thema lösen.
Okay. Und es gibt ja auch die Möglichkeit, mit einem DHEA-Supplement an das SHBG ranzugehen. Wie stehst du dazu?
DHEA ist grundsätzlich toll, aber wenn wir mit DHEA anfangen, würde ich automatisch auch nochmal einen Pregnenolon drauflegen, weil sonst wird es mit den Nerven wahrscheinlich auch nicht richtig viel besser. Kann man auf alle Fälle machen, würde ich nachher nochmal als Alternative kurz durchgehen. Passt aber tatsächlich sehr gut. Nee, es ist halt tatsächlich so, man hat so einen leisen Verdacht, dass letzten Endes dir das Ganze erst dann aufhört zu galoppieren, wenn wir halt irgendwie die Energie ein bisschen nach oben bekommen. Und
ja.
Also, ja.
Die Ursache auch angehen, nicht nur
genau,
die Symptome dann irgendwie überlagern. Ist, ja.
Und wie gesagt, sonst gehen wir es nochmal durch, was man sonst an Supplementierung gut machen könnte. Ich glaube, du bist ein perfekter Kandidat für eins von Stefans Lieblingssupplements. Das wäre, Stefan?
Magnesium.
Das andere
Glycin.
Erstmal. Ja, Glycin bitte. Würde sich einerseits im Schlaf niederschlagen können, würde auf der anderen Seite auch den Sympathikus ein bisschen runterfahren, was jetzt bei dir echt eh super wäre und würde auch noch ein bisschen im Zuckerstoffwechsel rumschüren. Da bitte mal so 3 Gramm abends wäre eine ganz tolle Idee. Magnesium, klar, Treonat oder Bisglycinat, auch am Abend zu 300, 400 Milligramm. Eh klar. Mhm. Hast du wahrscheinlich eh schon auf dem Schirm gehabt, nehme ich mal fast an.
Ja, ich habe beides jetzt schon drin, auch das Glycin. Mache ich mir abends meist einen Tee jetzt. Aber dann denke ich auch wieder, wenn ich jetzt den Tee noch trinke, dann muss ich noch mal mehr aufstehen in der Nacht. Ja, deswegen versuche ich ein wenig Flüssigkeit nur.
Genau, aber wie gesagt, diese Flüssigkeit oder zumindest diese Aminosäure würde mir echt gut gefallen. Coenzym Q10 und beziehungsweise Ubiquinol, hast du das auch schon drin?
Nein, tatsächlich nicht. Ich habe noch Omega-3s und Zink. Ansonsten, ja.
Bleiben dir, aber wie gesagt, Coenzym Q10, Ubiquinol wäre noch super. Da hätten wir bei dir so ein bisschen dieses Thema mit dem Elektronentransport von den Mitochondrien. Das wird mir ganz gut gefallen, um ein bisschen auch die Trainingslast nochmal von innen quasi zu kompensieren. So 200 Milligramm täglich wären eine gute Idee. Taurin wäre auch ein ganz, ganz großer Freund, wirkt auch wieder auf den Sympathikus, würde die Herzfrequenzvariabilität ein bisschen unterstützen und schlägt auch noch bei Leber und Galle positiv zu Buche. Also da würde ich auch mal mit 2 bis 3 Gramm draufgehen. Und ja, es ist dann, wenn man es jetzt so als Beispiel anschaut, es ist auch nicht viel. Das ist halt das Carnitin in der Früh, das Coenzym und das Taurin in der Früh. Mittags ein bisschen Eisen und Vitamin C und abends dann eben das Magnesium, das Glycin und das Taurin plus einfach deine Supplements, die du eh schon nimmst. Also das ist eigentlich alles ganz harmlos, aber tendenziell ist es wirklich so. Ich glaube, der größte Hebel ist bei dir tatsächlich das Eisen. Also ich bin fest davon überzeugt, dass ich Leistungsfähigkeit, Trainingsanpassung, SHGB und das Energielevel zu mehr oder minder automatisch nach oben verschieben, wenn du das Eisen unter Kontrolle hast.
Okay, das ist ein super Ansatz schon mal.
Es wäre grundsätzlich einfach eine ganz tolle Idee, so irgendwas so im Bereich von Balance zu finden, Entspannung, Atemübungen, irgendwas, wo man so ein bisschen sich auch ein bisschen harmonisiert und einfach den Druck, den sowohl der Beruf als auch der Wunsch nach Leistung im Allgemeinen mit sich bringt, den nochmal so ein bisschen einzupendeln. Das wäre, glaube ich, so ein Ding, wo ich glaube, da würdest du stark davon profitieren. Und ich weiß nicht, welche Yoga-Richtung du damals angeschaut hast, aber ich habe ja persönlich aufgrund mangelnder Bewegungsfähigkeit das große Glück gehabt. Ich durfte immer die Theorievorträge, also wenn es da irgendwie um die Sutren ging, durfte ich immer zuhören und habe da auch manchmal was Kluges sagen können. Ich durfte beim Pranayama mit dabei sitzen, aber wenn es dann irgendwie in die Aktivität ging, haben sie gesagt, geh du mal wieder raus und kümmere dich um den Säugling im Kinderwagen. Das war so die Zeit. Aber gerade dieser Pranayama-Teil muss ich natürlich schon sagen. Ich meine, man muss jetzt nicht immer wieder in Richtung Breath of Fire gehen, aber die Atemübungen, die wir, keine Ahnung, meine Ältere ist jetzt 23, die es vor 23 Jahren schon im Yoga gab, waren natürlich schon extrem spannend. Und wenn du dir da vielleicht noch ein paar Routinen baust, den Schwerpunkt aufs Ausatmen setzen, die so quasi, du erinnerst dich, Fokus aufs Ausatmen sinkt den Puls und die Herzfrequenz und den Blutdruck, das wäre schon relativ genau das, wenn man sagt, wir bauen uns da so ein bisschen so eine Pranayama-Routine, die nächsten 40 Jahre hält. Ich glaube, das wäre schon ganz schön geil.
Okay.
Wir haben da jetzt mit dem Timo natürlich einen super High-Performer bei uns. Jemanden, der sich selber wahrscheinlich auch nicht sehr viel verzeiht, der sich selber auch sehr unter Druck setzt, vermute ich einmal. Jetzt, wie kann man da jemandem wirklich helfen oder jemanden anregen oder inspirieren, ein Mindset zu finden, wo man sich ein bisschen gnädiger selbst begegnet, ein bisschen wohlwollender, ein bisschen nachsichtiger? Oder ist es einfach so, wie es ist?
Sowohl als auch. Also grundsätzlich glaube ich schon, dass wenn der Wunsch, erfolgreich zu sein, stark genug ist, dass man dann auch Phasen der Untätigkeit beziehungsweise Phasen, andere Dinge zu machen, als man sie bis dato gemacht hat, dass man den schon wecken kann. Und ich glaube, letzten Endes ist ein Grund, warum sich der Timo bei uns sozusagen beworben hat, ja eigentlich auch nur, dass er es von jemand anders nochmal kräftiger hören wollte, weil er weiß ja, dass diese Abwesenheit von Ruhetagen nicht funktionieren kann. Das ist ja jetzt nichts, wo man sagt, ich habe jetzt hier gerade tiefe Erkenntnisse verteilt. Aber ich glaube, man muss sich halt einfach nochmal klar werden, dass Reiz und Erholung zur Anpassung füllen und nicht Reiz auf Reiz zur Anpassung füllen, zumindest nicht im positiven Sinne. Und das ist, glaube ich, genau das, was ich immer unter der Bezeichnung des CEOs der eigenen Gesundheit mir eben vorstelle, dass man sagt, okay, man hat eine Arbeitshypothese, die scheint eine Zeit lang funktioniert zu haben. Jetzt funktioniert sie nicht mehr, deswegen hole ich mir jetzt extern nochmal Feedback und dann passe ich die Hypothese an. Mhm. Und ich bin ja so schlecht, Stefan, dieser Quote, Irrsinn ist das
wird
Gleiche.
Wird Einstein zugeschrieben, aber ich glaube zu Unrecht.
Dann einem anderen intelligenten Menschen, der da gesagt hat, Irrsinn wäre es, wieder und wieder die gleiche Übung zu wiederholen, aber auf ein anderes Ergebnis zu hoffen. Die hatte ich gemeint.
Ich vermute zumal, Timo, dass es dir relativ leicht fällt, diese Eisengeschichte anzunehmen, zu sagen, okay, das mache ich halt jetzt.
Absolut, ist auch super Hebel, ja.
Ja, und bei der Regenerationsgeschichte glaube ich, dass es bei dir ein bisschen rattern wird im Kopf, weil du dir denkst, naja, wenn ich jetzt, Trainingseinheit auslassen, welche Trainingseinheit soll ich auslassen, dann geht meine Performance in den Keller, dann und so. Also da vermute ich jetzt einmal, ich weiß auch nicht, warum ich mir das denke, ich glaube, ich kenne da auch jemanden, dass man halt dann irgendwie auch ein bisschen diese Verlustangst hat vom eigenen Perfektionismus, oder?
Absolut. Und die Struktur, die es einem natürlich gibt, nur wie ihr jetzt ja gesagt habt, man kann ja immer weitermachen und es wird nicht besser. Und das Ziel ist ja schlussendlich besser zu werden, länger gesund zu leben und dementsprechend muss ich was tun. Und es tut gut, das von extern zu hören, so wie es in der Firma auch manchmal nötig ist, dass ein Unternehmensberater das sagt, was interne Leute schon lange gesagt haben, damit es dann mal gemacht wird. Ich glaube, das hat mir jetzt einen guten Denkanstoß nochmal mitgegeben.
Ja, nee, und Entschuldigung, Andreas, an dich noch zwei Fragen. Die eine ist, was glaubst du, wie schnell wird sich das jetzt beim Timo dann irgendwie ändern?
Ich gehe tatsächlich davon aus, das Eisen besorgt er sich heute noch.
Ja.
Und der andere Teil, also da würde ich mir auch ein bisschen Zeit lassen. Also ich habe jetzt auch kein Problem damit, wenn du einfach sagst, okay, ich fahre mehr Regeneration, wenn ich auf dem Radl bin und überlege mir so einen Plan, wie ich das angehe. Und also mir wäre es fast lieber, wenn du dir, keine Ahnung, am Wochenende Zeit nimmst, dir einen Regenerationsplan mit den Faktoren, die du aus der Biohacking-Praxis kennst, zu bauen, die spannend sein könnten. Das heißt, vielleicht hast du die Möglichkeit, einen Tag irgendwie mit Kälte und Hitze abwechselnd zu arbeiten, dass du sagst, okay, ich habe irgendwie ein Gym, wo ich vielleicht in der Früh schon Sauna, Kälte machen kann. Das wäre eine recht clevere Geschichte. Ich würde mir eben dieses Thema Massage oder auch Luftdruckmassage für einen Tag vornehmen. Ich würde mir tatsächlich das Thema Faszien für einen Tag vornehmen. Das sind schon vier Geschichten. Dann packt man noch irgendwie Yoga-Pranayama mit ins Arsenal rein, ist die fünfte Geschichte. Und dann mischt man es halt so durch, dass es einen immer wieder ein bisschen fördert und schaut auch, da darfst du auch gerne so ein bisschen eine Ausprobierphase nehmen und sagen, okay, was holt mich jetzt auch emotional so ab, dass es gut erscheint, und hab einfach die Zuversicht, dass es dir dein Körper in keinster Weise übel nehmen wird, wenn du ein bisschen weniger tust, sondern im Gegenteil, er wird dir so dankbar sein und höchstwahrscheinlich platzen dir in kürzester Zeit noch zwei, drei Muskeln zusätzlich unter dem T-Shirt hoch, wo du gedacht hast, wo kommt ihr denn jetzt her? Ich mache doch gerade so wenig. Das geht relativ, es ist tatsächlich so, wenn man kontrolliert aufbaut, die Ernährung nicht schleifen lässt, die Strukturen nicht schleifen lässt und einfach sagt, okay, ich erweitere jetzt einfach meine Trainingsgestaltung um andere Elemente, dann kann es eigentlich kein unbefriedigendes Ergebnis geben. Und das ist
sehr häufig. Meine zweite Frage hast du jetzt schon beantwortet. Ich will es aber trotzdem nochmal stellen, weil es mir total wichtig ist, dass du das noch einmal betonst. Der Timo wird jetzt nicht einen Kompromiss eingehen mit seiner Leistungsfähigkeit. Das heißt, er wird jetzt nicht Wohlbefinden gegen Leistungsfähigkeit tauschen, sondern er wird seine Leistungsfähigkeit, wenn ich das richtig verstanden habe, sogar verbessern, seine sportliche.
Ja, ganz klar, und dabei halt gleichzeitig auch dieses Thema, was wir jetzt heute im Podcast so fürchterlich wenig ausgesprochen haben, nämlich dieses Thema mit der Longevity, noch ein bisschen stärker reinbringen, weil das, was natürlich klar ist, diese ganzen Regenerationsgeschichten, egal ob es jetzt Kälte, Wärmeadaption ist, die erhöhen die Resilienz, die Atmung wirkt aufs Nervensystem. Das heißt, das sind natürlich alles auch Faktoren, die summa summarum auch das, mir geht's dann mit 60, 70, 80 immer noch blendend und ich kann dann immer noch was zerreißen, natürlich auch jetzt schon unterstützen. Und das ist natürlich auch so ein Ziel, nicht nur eine Alternative zu geben, nicht nur dieses Loch in Form eines Rudergeräts oder einer Hantel, das jetzt entsteht, wenn es diese Ruhetage gibt, mit irgendwas anderem aufzufüllen, sondern halt einfach auch noch zusätzlich Routinen zu etablieren, die wirklich diesem Thema möglichst lange, möglichst Leistungsfähigkeit bleiben, zugutekommen.
Lass uns gemeinsam den überflüssigen Biohacking-Müll über Bord werfen, auf den Stefan Wagner und ich, Andreas Breitfeld, früher selbst reingefallen sind. In unserem kostenlosen Webinar zeigen wir dir, wie dein Körper endlich auf Kurs kommt, ohne dass du dafür erst 150.000 Euro Lehrgeld verbrennen musst, so wie wir seinerzeit. Klick jetzt auf den Link in den Shownotes und sei beim nächsten Mal live dabei.
Super. Ich glaube, wir sind durch.
Ja.
Oder? Timo, gibt es noch irgendwelche Fragen?
Tausende, aber ich glaube, wir haben eine intensive Stunde schon gehabt. Und ich bedanke mich schon mal recht herzlich bei euch.
Total gerne. Und ja, nee, ihr Lieben, also grundsätzlich auf dem Papier schaut es tatsächlich so aus, als könnte man sehen, wo es brennt und als könnte man auch sehen, wo man mit dem Löschen gut anfangen kann. Letzten Endes danke, Timo. Fand ich total spannend, habe mich da auch, man hat es vielleicht gemerkt, im einen oder anderen Teil ganz gut wiedergefunden und kann dir allerdings auch im Rausgehen versichern. Mit zunehmenden Jahresringen wird es auch deutlich leichter, außer schwarz und weiß auch die Grautöne zu sehen. Das findet man dann am Anfang komisch, aber irgendwann ist es auch ganz angenehm, um ehrlich zu sein. Ansonsten also danke dir, lieber Stefan, wie immer sowieso und überhaupt. Die letzten beiden Aufgaben sind, oder die letzten drei Aufgaben sind geteilter Natur. Das eine ist die Frage, die ich immer zu stellen habe, was gibt's denn in der nächsten Folge zu hören?
Die nächste Folge ist am Freitag und wir sprechen zum Teil über Leistungssport, wir sprechen zum Teil über übertriebenen Leistungssport, wir sprechen zum Teil über Charles Poliquin und wir sprechen über Biohacking im Leistungssport, im Management und wir sprechen über Biohacking als Business.
Ja, und letzten Endes sprechen wir über, wir gehen gemeinsam fürs Abendessen einkaufen und ich kaufe mir 2,5 Kilo Rindfleisch und esse sie allein. Und die anderen schauen mir dabei zu und essen danach nur noch eine Woche Fisch. Ich freue mich wahnsinnig auf Martin Kratzer. Bleibt bitte gerne dabei und für die, die es ganz besonders intensiv haben wollen, kommt gerne in die Masterclass. Da gibt's dann noch eine ganze Menge mehr Informationen. Wie gesagt, lieber Timo, hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Danke für die Offenheit und danke fürs Interesse und bitte bleib uns weiter gewogen.
Ja. Auf jeden Fall. Danke euch.
Dankeschön. Schönen dann Tag wünsche ich euch noch. Baba.
Baba. Bis dann. Ciao.
Ciao.
Das war die Biohacking-Praxis. Mehr davon findest du überall, wo es Podcasts gibt. Stefan Wagner schreibt im Magazin Carpe Diem eine Kolumne über Fort- und Rückschritte im Leben eines Biohackers. Andreas Breitfeld betreibt in München das europaweit einzigartige Biohacking-Lab. Mehr Infos dazu findest du auf www.breitfeld-biohacking.com. Hat dir unser Podcast gefallen? Dann freuen wir uns über deine Bewertung. Und noch mehr, wenn du uns weiterempfiehlst.